Ludwig von Mises Institut Deutschland. Der Podcast.
Argentiniens Rückkehr auf den Wachstumspfad. 27. Januar 2025 von Javier Milei, frei übertragen aus dem Spanischen von Stefan Ring. Der argentinische Präsident Javier Milei hat sich in der Zeitung La Nación am 3. Januar 2025 an seine Landsleute gewendet und seine volkswirtschaftliche Vision für die Zukunft Argentiniens dargelegt. Der im Textartikel verlinkte Originaltext in Spanisch wurde von Stefan Ring unter Zuhilfenahme von KI frei übersetzt und mit einigen erklärenden Anmerkungen versehen. Wenn man die Bücher über das Wirtschaftswachstum liest, haben sie alle etwas gemeinsam. Und es ist ein Zitat von Robert Lucas Jr., das während einer Konferenz in Cambridge im Jahr 1985 aufgenommen wurde. Zitat: Die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts BIP pro Kopf sind sehr unterschiedlich. Während sich das Einkommen Indiens alle 50 Jahre verdoppelt, verdoppelt sich das Einkommen in Korea alle 10 Jahre. Die Situation eines Inders wird im Durchschnitt zweimal besser sein als die seines Großvaters, während die eines Koreaners 32 Mal besser sein wird. Ich verstehe nicht, wie man Zahlen wie diese beobachten kann, ohne zu sehen, dass sie Möglichkeiten aufdecken. Könnte die indische Regierung Maßnahmen ergreifen, die es der indischen Wirtschaft ermöglichen, wie in Indonesien oder Ägypten zu wachsen? Wenn ja, welche genau? Wenn nicht, was hindert die Nature Indians daran? Die Folgen dieser Art von Fragen für das menschliche Wohlergehen sind einfach erschreckend. Wenn man anfängt, über sie nachzudenken, ist es unmöglich, an etwas anderes zu denken. Zitat Ende. Natürlich gilt die Frage auch für Argentinien und jedes Land, das den Lebensstandard seiner Bürger verbessern möchte. Darüber hinaus macht es in unserem Fall noch mehr Sinn, da Argentinien bei Eintritt in das 20. Jahrhundert zu den 5 reichsten Ländern der Welt gehörte, während wir in 2023 auf Platz 113 der Weltrangliste des BIP pro Kopf lagen, mit Armuts- und Obdachlosenraten von 54,8% bzw. 20,2%, Zahlen, die mehr als ausreichend sind, um über die Bedeutung des Wirtschaftswachstums nachzudenken. Die Frage ist nicht neu. Bereits 1776 hatte Adam Smith darauf hingewiesen, dass die Verbindung von freien Märkten, also die unsichtbare Hand und ihr Zusammenhang mit dem Eigentum, steigenden Renditen, Stiftfabrik, technologischem Fortschritt, praktischem Lernen, spezifisches Humankapital, im Kontext eines Minimalstaates und einer makellosen Geldpolitik, also dem Goldstandard, das ersehnte Wohlergehen bringen würde. Diese Flamme der Hoffnung wurde jedoch durch die dunkle Vision der abnehmenden Leistung von Thomas Malthus und seinen Anhängern gelöscht. Zudem haben gerade als die Volkswirtschaftslehre Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts den malthusianischen Fehler erkannte, die Ankunft der Weltwirtschaftskrise und John M. Keynes die Debatte für ein halbes Jahrhundert abgelenkt, bis Paul Romer und Robert Lucas Jr. den malthusianischen Fehler wieder in den Mittelpunkt der Diskussion rückten, ohne große Beiträge wie die von Harrod, Domer, Sollow, Swan, Usawa, Hahn, Phelps, Cass und Koopmans zu vergessen, so dass Moncrief, D. Romer und Weil 1989 die Debatte empirisch beenden konnten und nicht nur die Anhäufung von physischem Kapital in den Mittelpunkt stellten, sondern auch das Humankapital. Welche Lektionen haben wir also auf der Grundlage dieser Debatte gelernt, um das Land aus dem Loch herauszuholen, in das uns der sozialistische Populismus gebracht hat, der im letzten Jahrhundert vorherrschte? Erstens haben wir gelernt, dass Stabilität eine notwendige Voraussetzung für das Wachstum ist, da die systematische Existenz von Haushaltsdefizit, Inflation, die aus der Geldemission zur Finanzierung des Staates resultiert, und externem Ungleichgewicht, gepaart mit einer Währungslücke, also zwischen regulierten und freiem Wechselkurs, dem Verlust von Fremdwährungsreserven und neuen Schulden einen explosiven Cocktail bildet, der uns am Rande des Abgrunds leben ließ und damit jede Art von Vision zerstörte, die über die reine Alltagsbewältigung hinausgeht. Die Beseitigung sowohl des Haushaltsdefizits des Staates als auch des quasi-fiskalischen Defizits der Zentralbank hat es ermöglicht, die Ausgabe neuen Geldes zu beenden, wodurch die Großhandelsinflation von 54% pro Monat auf 1,4% fiel. Dies wurde erreicht, ohne Vermögenswerte zu enteignen, ohne Preiskontrollen, durch den Abbau der Preissubventionen und ohne einen Wechselkurs festzulegen. Zudem wurde das Eigentumsrecht stets beachtet. Und wenn man die Auswirkungen der durch die stetigen monatlichen Abwertungen des Pesos verursachten Inflation von 2% abzieht, sind die Großhandelspreise deflationär und die Einzelhandelspreise stabil. Damit verschwindet die Inflation und es endet die Verzerrung, die sie beim Einkommen der Bevölkerung und bei den Investitionen verursacht hat. Gleichzeitig hat die Reduzierung des Haushaltsdefizits zu einem abrupten Rückgang des Länderrisikos geführt, dem Zinsaufschlag, den Argentinien im Vergleich zu USA auf dem Weltkapitalmarkt zahlen muss. Das zum Zeitpunkt des Triumphs von La Libertad Avanza, also der Partei Milleis, bei etwa 3000 Basispunkten, also 30% lag, zum Zeitpunkt der Amtsübernahme auf 1900 fiel, und heute, nach einem ganzen Jahr mit ausgeglichenem Haushalt nach Finanzierungskosten, bei etwa 600 Basispunkten liegt. Das Länderrisiko ist von großer Bedeutung, da der Inlandszins auch sinkt, wenn das Länderrisiko sinkt, und damit die Kapitalkosten der Unternehmen sinken, was deren Wert in die Höhe treibt, 200% im letzten Jahr, und neue Investitionen fördert. Infolgedessen steigt der Pro-Kopf-Kapitalbestand, was zu einer höheren Arbeitsproduktivität und im Endergebnis zu höheren Löhnen und damit zu einem Rückgang der Armut führt. Dies alles ist nicht nur eine theoretische Überlegung. Eine aktuelle Arbeit von Juan Pablo Nicolini zeigt, dass allein die Tatsache des ausgeglichenen Staatshaushalts eine jährliche Wachstumsrate von 4,5% pro Kopf gewährleistet. Dies würde bedeuten, dass wir in 15,6 Jahren unser BIP pro Kopf verdoppeln würden. Wie Juan Pablo Nicolini jedoch selbst betont, berücksichtigt seine Arbeit nur das fiskalische Gleichgewicht, ohne zu untersuchen, wie es erreicht wird. Das heißt, es ist nicht einmal berücksichtigt, dass in unserem Fall die Errungenschaften durch Kürzungen der öffentlichen Ausgaben und nicht durch die Erhöhung der Steuern erzielt worden sind. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf das persönliche Glück, sondern die konsolidierte Haushaltsanpassung bedeutete auch, den Argentiniern 15% des BIP vom Staat zurückzugeben oder nicht mehr zu stehlen. Natürlich werden nicht alle diese Verbesserungen zu Ersparnissen führen, aber die Ersparnisse werden zunehmen und dies wird wiederum mehr Investitionen und Wachstum ermöglichen. Das heißt, die fiskalische Verbesserung schafft im Lichte der argentinischen Geschichte eine enorme Basis für Wachstum. Im Gefolge der wachsenden Wirtschaft wird dies wiederum die Steuern senken und damit Wachstum und Freiheit noch stärker vorantreiben. Schließlich haben wir die Strukturreformen. Allein unter Berücksichtigung des DNU 7023, also der Notverordnung gleich nach Amtsantritt, und des Leibases, das spätere Gesetz, das die Regierung zu weiteren Deregulierungen ermächtigt, wurde eine Strukturreform umgesetzt, die 8-mal größer ist als die von Menem, dem argentinischen Präsident, der etwa mit Margaret Thatcher vergleichbar ist. Was bedeutete, dass Argentinien in Bezug auf die wirtschaftliche Freiheit um 70 Plätze aufgestiegen ist. Unnötig zu sagen, dass dies nicht unbedeutend ist, da die freieren Länder nicht nur doppelt so schnell wachsen wie die niedrig gehaltenen, sondern auch ein 12-mal höheres Pro-Kopf-Einkommen und 50-mal weniger extrem Arme haben. Die Reformen sind mit diesen beiden großen Meilensteinen jedoch nicht beendet, sondern es werden weiterhin 3,5 Vorschriften pro Tag abgeschafft, was unsere Freiheit und unser Einkommen zukünftig weiter erhöht. Wir stehen vor dem ehrgeizigsten Transformationsprozess in der argentinischen Geschichte, der, ergänzt durch unsere Reformen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Arbeit und Recht und im Kontext größerer innerer und äußerer Sicherheit, dazu geführt hat, dass 2024 nicht nur der entscheidende Wendepunkt unserer Geschichte war, sondern indem wir einfach das fortsetzen, was bereits erreicht wurde, 2025 zum Jahr des Beginns des Wiederaufbaus Argentiniens machen wird, damit wir nach 40 Jahren wieder die Spitze der Welt sind.
Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, können Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen, indem Sie uns eine Spende zukommen lassen oder Fördermitglied werden. Alle Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Bitte abonnieren Sie auch unseren Newsletter, damit Sie künftig keinen Beitrag mehr verpassen. Und falls Sie diesen Beitrag auf unserem YouTube-Kanal hören, bitte hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal.